Heute Buß- und Bettag. Wir sind zusammengekommen. Dieser Tag ist ja bis 1995 offizieller Feiertag gewesen. Es ist jetzt nur noch in Sachsen Feiertag. Ansonsten ist es zugunsten der Pflegeversicherung abgeschafft worden. Und man hat lange gerungen, welchen Tag sollen wir denn dann nehmen? Die Pflegeversicherung kostet ja was. Und dann hat man geschaut, Pfingsten, den zweiten Feiertag, dann schreien die und die. Also es hat immer irgendwelche Sachen gegeben. Und da bei diesem Tag war es eben dann, der geringste Widerhall zum Abschaffen. Da hat man doch gemeint, in unserem Volk braucht man diese Buße und Gebet, da kann man drauf verzichten. Und Luther sagt ja in seiner 95 Thesen Papier, Aushänge, Sache, in der ersten These schon, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Nicht nur einen Tag oder zwei, mal eine Woche, irgendwo sich ein bisschen rausziehen. Nein, jeder Tag, Buß- und Bettag, so wie es die Schrift sagt, betet ohne Unterlass. Ja, wenn wir an Buße denken, dann denken wir so ein bisschen an Bußgeldkatalog und da habe ich schon wieder einen Zettel an der Bildschirmscheibe gehabt, nicht? So ein Büßergewand und schlechtes Gewissen, gebeugte Köpfe, Wiedergutmachungsversuche. Und das scheint etwas Schweres und Lästiges zu sein. Martin Luther sagt dagegen, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Oh, jetzt müssten wir eigentlich Loblieder singen, nicht? Aber das ist einfach bei so einem Tag dann auch wieder etwas fehlgegriffen und von der Perikope her werden da auch andere Lieder angeboten. Er hat entdeckt, ich kann es gar nicht wieder gut machen. Was ich in meinem Leben an Schuld auf mich geladen habe. Ich kann es überhaupt nie bezahlen. Das kann nur Gott und er tut wirklich alles in Jesus Christus, um die ganze Schuld für mich letztendlich zu bezahlen. Wer das begriffen hat, ja, der kann nur staunend und dankbar sich zu den Füßen Jesu hinsetzen, umkehren von den Wegen von Gott weg, zu Gott wieder hin, um Vergebung bitten. Das aber setzt voraus, dass mein Leben, ja, es läuft in eine falsche Richtung. Ich muss umkehren, sonst komme ich nie bei Gott an. Sünde ist das, was mich von Gott trennt. Das ist ja nicht nur ein bisschen was, wo ich vielleicht mal was falsch gemacht habe, sondern das, wo ich einfach ohne ihn lebe. Wo ich versuche, mein Leben ohne ihn im Griff zu kriegen und merke doch, ich kann es nicht. Alle Lebensziele ohne ihn, alles, was wir tun und lassen, ohne ihn. Das griechische Wort hamartia heißt Zielverfehlung. Und jetzt ist Umkehr nötig und möglich in die offenen Arme Gottes hinein, der ja schon längst mit ausgebreiteten Armen wie der verlorene Sohn, der Vater, auf ihn wartet. Ich habe einen Bußpsalm herausgesucht und deswegen auch von der Lesung her diese Geschichte von Nathan und von David gewählt, weil der Bußpsalm uns ein Stück weit zeigt, wie können wir Buße tun. Ich habe einen kleinen Beipackzettel, da haben wir den Psalm 51, Vers 3 bis 7 darauf und wir wollen einfach mal den miteinander lesen, die paar Zeilen, und wollen uns zum Wort Gottes erheben. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir und an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Sieh, in Schuld bin ich geboren. Meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Lieber Herr, hilf uns jetzt, das zu verstehen. Amen. Wir setzen uns wieder. Im Katechismus von Luther haben wir zu den einzelnen Punkten auch die Frage nach der Buße. Und da heißt es dann im Fragebüchlein zu diesem Thema, was heißt Buße tun? Da steht die Antwort, Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünde herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in diesem neuen Leben wandeln. Die Sünde ist also wie so eine Sackgasse. Deswegen habe ich auch die Überschrift Vier Asse für die Sackgasse gewählt. Und Buße gibt uns jetzt 5 solche Trümpfe in die Hand, um aus dieser Sackgasse der Sünde herauszukommen. Erkennen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Hierzu einige Gedanken. Der Bußpsalm fängt hier an, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Das ist ja ein köstlicher Wunsch. Ich wünschte, uns würde das immer so nachgehen, dass wir das auch sagen können. Wer will die Herrschaft der Sünde, die uns letztendlich Tod und Verderben bringt? Das ist der Anfang der Buße, den wir hier bei David sehen. Er spricht diese ungeheure Sehnsucht aus. Mensch, da ist was kaputt. Da ist was zerbrochen. Da ist diese schwere Sünde, dieser Ehebruch mit der Bathseba und den Mord an ihrem Mann. Der Übermut hat ihn vielleicht weggerissen und dann ist er in diesen Ehebruch hineingeschlittert. Und er hat natürlich zuerst versucht, das Ding irgendwo ein bisschen zu kaschieren und naja, komm unter den Teppich. Ich habe meinen Geschwistern in der Bekenntnisschule, wo ich als Lehrer war, immer wieder, wir hatten auch einen ganz groben Fall. Und dann habe ich gesagt, ihr Lieben, wir wollen es nicht überheben. Es ist schlimm, wenn jemand in so eine Sache hineinfällt. Aber noch schlimmer ist er, wenn er liegen bleibt. Und wir brauchen nicht mit Fingern auf andere zu zeigen. Wir können Gott auf Knien danken, dass wir nicht auch schon in solch eine furchtbare Sache hineingeschlittert sind. Das ist einfach wichtig. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, klar, habe ich mir schon gedacht, ne? Sondern, dass wir betend, seelsorgerlich mit dem umgehen. Und dann erwacht dieses Gewissen, dieses Davids, der Königstolz, wollte sich ja erst nicht so richtig beugen. Ich habe ja ein Recht drauf. Vielleicht nach dem Motto. Und dann blieb es lange, lange, lange vielleicht bei so einem ganz allgemeinen Sündenbekenntnis. Naja, wir sind ja alle irgendwo mit Fehlern verhaftet. Man ist ja nicht frei. Ja, das ist doch völlig klar, wie man sein sollte. Das ist doch eigentlich nur ein Kavaliersdelikt, was da passiert ist. Das machen doch zig andere auch im Hof. Vielleicht klagt man über sich und vor Gott gilt das eigentlich nicht als Buße. Es ist ein Lippenbekenntnis, der zwar menschliche Traurigkeit ausdrückt und man klagt über die Folgen der Sünde, aber eigentlich gar nicht tiefer über das, was uns im Herzen angeht, über unser sündiges Verhalten. Und dann kommen so allgemeine Seufzer, ach Gott, hilf mir, ja, wasch mich gründlich. Aber das ist ein Anfang der Buße. Das ist schon mal ein sicherer Beweis, dass hier die Sicherheit, in der er gelebt hat, ein Stück weit vorbei ist. Und jetzt muss es aber tiefer gehen. David sagt, ich erkenne meine Missetat. Und dann kommt diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Der Nathan kommt und er fängt gar nicht gleich an und kommt mit irgendwelchen großen Dingen und du hast... Er erzählt eine kleine Geschichte und holt diesen David heraus aus seiner Reserve, dass er selber sagt, da, der Mann, der ist des Todes. Und er verurteilt sich damit letztendlich selber. Und er sagt eigentlich nichts anderes dann der Nathan, wie das alles offenbar war. Du bist der Mann des Todes. Und damit hat er selbst den Mord und den Ehebruch aufgedeckt. Und stand automatisch im Gericht vor Gott. Erst da wurde David eigentlich sein Urteil klar. Nathan tut es nachher noch ein bisschen ausführen. Jetzt war der Grund gelegt Er hat die Sünde erkannt und hat sie als furchtbar und als groß letztendlich angesehen und sagt, ich erkenne meine Missetat, sie ist immer vor mir. Und solches Sündenbekenntnis ist ja auch bei uns für eine wirkliche Buße nötig. Wenn wir, denke, nicht in diese Sünde hineingefallen sind, aber da gibt es doch andere Sünden in unserem Leben, ja, da haben wir vielleicht Mordgedanken, Ehebruchgedanken, oh, das schleicht sich ganz schnell ein. Ich hatte Hassgedanken einmal gegen eine Person, richtige Hassgedanken. Ich habe gedacht, das kenne ich gar nicht, aber es war dann so. Und einer meiner Söhne sagte mir dann mal, wir drauf kamen wieder, er sagt, Papa, sag mal, du hast doch so Hassgedanken gegen den, das müsstest du eigentlich bekennen. Ich habe gesagt, Mensch, ich könnte eine scheuern. Hast aber recht. Oh, das war einer meiner Söhne. Und dann war mir klar, Thomas, jetzt musst du einfach das Gespräch suchen. Und habe Termin gemacht, bin hingegangen. Es war nicht gerade angenehm, das Gespräch, aber ich habe ihm das einfach dem Gegenüber dann gesagt, du, ich kriege diese Bitterkeit und diese Hassgedanken nicht weg. Vergib mir. Und wie ich dann raus war, wir haben noch gebetet, war ich frei. Das war nicht mehr da. Das war nicht mehr da. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ich an diese Person gedacht habe, war das nicht mehr da, dass ich das Messer genommen hätte. Das war weg. Und schau, da gab es nicht jetzt diese Tat im Einzelnen. Aber weißt du, wenn Jesus sagt, wer ein Weib anschaut, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wer seinen Bruder zürnt, der ist ein Mörder. Boah, Herr, da habe ich ja gar keine Ausreden mehr. Das ist einfach das. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Das sind doch nur Gedanken, sagt vielleicht einer. Oh, Gedanken, die sind zollfrei. Ne? Da können wir doch schön mit rumspazieren. Nein. Jesus nimmt es auch in dem Punkt ernst. Aber nicht wir sind jetzt Maß aller Dinge oder die Politiker oder die Vorgesetzten oder wie auch immer, sondern der Weltenrichter Jesus ist der, das Maß aller Dinge und er gibt auch das Maß aller Dinge vor. Und nach seinem Urteil, was den Menschen verunreinigt, ist die Innenweltverschmutzung, denke ich, das größte Übel. Und aus der Innenweltverschmutzung kommt das, was wir außen tun. Und das ist des Gerichtes wert. Gott sieht das Herz an, das Inwendige, den Zoff, den Zwist, den Neid, den Hader. Ja, wir kennen das alle. Und das wird dann nach außen hin sichtbar. Wie will sich jemand da entschuldigen? Wir können das gar nicht. Aus bösen Gedanken werden Taten. Ein Beispiel, nicht richten, schimpfen, verleumden. Was sagt Jesus? Wer sagt, du Narr, ist schon ein Totschläger. Wahrlich sage ich euch, ihr müsst über jedes unnütze Wort Rechenschaft geben, was ihr gesprochen habt. Nach euren Worten werdet ihr gerechtfertigt und verdammt. Du liebe Zeit, wer kann sich denn jetzt noch retten? Wenn Jesus uns das so ausweglos, ausredelos ein Stück weit offeriert, und die Bergpredigt ist ja nicht gerade was für Weicheier und Warmduscher. Da geht es ja zur Sache. Da entkleidet uns Jesus eigentlich aller unserer Selbstgerechtigkeit. Und dann gibt es nur eins, schuldig, schuldig, schuldig. Das ganze Leben von der Wurzel an. Und das sagt auch dieser David jetzt in dem Psalm, in dem Bußpsalm. Ich bin aus sündlichem Samen gezeugt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Die Erbsünde konnte er nicht unter dem Königsmantel verbergen. In Sünden geboren, von Natur aus unser Leben in einer falschen Bahn. Der Katechismus sagt, der Heidelberger, ich bin von Natur geneigt, Gott und den Nächsten zu hassen. Das ist der wahre Zustand, unser Zustand. Und am Ende sagt dann David noch einmal, und wenn das jetzt so stehen bleiben würde, oh, Mann, wie gibt es einen Ausweg? Er sagt, ein zerschlagenes Herz, einen gedemütigten Geist wirst du nicht übersehen. Das ist doch der Ausweg. Gott kennt doch unsere abgrundtiefe Not. Aber er hat den Ausweg geschaffen, das ist doch das Herrliche. Aber er möchte, die Schuld lebt immer in der Heimlichkeit, aber er möchte, dass wir frei werden davon. Und es darf eben das zweite Akt, nicht nur das Erkennen, sondern das Bekennen. David lässt jetzt alles gelten, denn er sagt, an dir allein, Gott, habe ich gesündigt und übel getan. Dass du recht behältst mit den Worten und du reinbleibest. Die Worte enthalten einen Punkt, die wahre Buße, ganz, wo das dazugehört, ist dieses Sündenbekenntnis ohne Wenn und Aber. Ohne dass man sagt, ja, aber da ist noch irgendwas, ne, der andere und so, nichts. Er sagt ganz klar, ich habe gesündigt vor dir allein. Da bleibt kein Spielraum für Ausreden. Und wir sind ja letztendlich mit der Erbsünde behaftet. Adam und Eva, wir kennen das ja nicht hier. Na, Eva, ne, ich nicht. Adam, ne, ich nicht. Und die Schlange war, und wenn die Schlange hätte reden können, hätte sie gesagt, nee, Gott, ich auch nicht. Du hast mich geschaffen, also bist du doch auch schuld, nicht? Nein, er sagt es ohne Wenn und Aber, ungeschminkt, ohne Ausreden, ohne Rausreden. Wir sehen es doch auch beim verlorenen Sohn. Der Vater steht schon, er geht ihm in der Geschichte, muss ich mal richtig durchlesen, da rennt der Vater dem Sohn schon entgegen. Der steht nicht da und sagt, jetzt kommt er endlich entgegen. Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen was erzählen. Nein, der Vater rennt dem, was rennt denn so ein Vater? Solche hohen Leute rennen doch nicht. Aber der Vater rennt dem Sohn entgegen. Und der Sohn sagt nur eines, ich habe gesündigt vor dir in dem Himmel. Das dritte Ast, das Bereuen. Wenn auch alle Menschen dich vielleicht entschuldigen würden, tadellos, kann man das erklären? Ja, alle würden dir die Schuld vergeben, gerechtfertigt wärst du trotzdem von Gott nicht. Erst wenn wir von ganzem Herzen unsere Sünde bereuen, und zwar gegen den wir gesündigt haben, das ist ja nicht irgendwo die Tante Emma oder Lieschen Müller, ja, sondern er ist der Heilige und der Gerechte, der Schöpfer. Den habe ich die höchste Majestät mit dem, was ich getan habe, beleidigt. Er ist mein Vater, er ist mein Heiland, der für mich am Kreuz gestorben ist. Ich habe ihn vielfach vorsätzlich, mutwillig, willentlich beleidigt, in Gedanken, Worten und Werken. Wem das nicht von Herzen leid ist, David fühlt hier die Sünde besonders, solches Leid. Nicht, er sagt dann, seine Gebeine sind zerschlagen. Also er merkt, das ist kein Spiel. Ein viertes, Hassen. Ja, hassen müssen wir das. Jesus sagt das ja auch selber. Wer nicht Vater, Mutter und so weiter, darum geht es ja gar nicht, dass man jetzt sagt, also außen vor und fertig. Aber sie dürfen nicht den Raum einnehmen, den letztendlich Jesus beansprucht. Und da ist es nötig, vielleicht auch zu sagen, ich muss Abstand haben. Ja, von dem vor allen Dingen, von der Sünde, die von außen lockt, die von innen lockt. Ach, wer heute Fernsehen guckt oder durch die Straßen geht oder sonst irgendwie. Überall haben wir doch hier Dinge, die uns letztendlich anfechten können. Ja, gehen wir mal an einem Zeitungskiosk vorbei. Ja, vor allen Dingen die Männer. Da bleibt man nicht ohne, dass man da. Aber der zweite Blick ist dann das Entscheidende. Deswegen sagt Jesus, so jemand nicht zu mir kommt und hasst und, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus will nicht, dass diese Dinge über uns herrschen. Das ist etwas ganz Klares. Natürlich haben wir den Eltern die Ehre zu erweisen, aber wenn Eltern dann sagen, du darfst nicht in die Mission oder dies und jenes, dann muss man das wohl sehr prüfen. Das ist der Tod, den wir durch Jesus sterben sollen. Und Jesus, nicht mehr in Römer 12, Vers 1, das ist das Opfer, was wir bringen. Ja, dass wir ohne Rückhalte das, was die Welt uns bietet, zu Jesus stehen. Da kann man, denke ich, manches auch tolerieren, aber es gibt dann irgendwann die Scheidung, wo man dann sagt, jetzt muss ich Jesus treu sein. Und ein fünftes Ass, was ich hier noch gefunden habe, ist das Lassen. Wir können nur lassen, wo uns einfach zuwider ist. Wo ich sage, nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Will ich nicht. Weil uns das zur Sünde verleitet. Ja, ein gebranntes Kind, nicht, was schon mal auf den Herd gelangt hat und die Finger verbrannt hat, wird ein zweites Mal nicht mehr hingehen. Und wird sagen, das mache ich nicht. Ja, und so sollte es eigentlich auch sein, dass die Sünde nicht so eine Anziehungskraft hat auf uns, sondern dass wir sagen, ja, Herr, um deinen Willen will ich das auch lassen. Und du gibst auch die Kraft. Und es ist ja nicht so, dass wir das von uns aus produzieren müssen. Ich kann immer wieder nur dieser Augustinus diesen Vers sagen hier. Herr, gib mir doch das, was du forderst, dass ich es dir wiedergebe. Gott selbst wird dann auch mir die Kraft geben, dann zu sagen, nein, da will ich nicht hinschauen. Nein, da will ich meinen Mund halten. Nein, da will ich schweigen und da will ich vielleicht nicht hingehen. Wir lernen es, ja, wir selber schaffen das nicht. Aber unser Seelenarzt, unser Herr Jesus, der ist am Kreuz gestorben und dort bekommen wir auch die Kraft, ja, Dinge zu lassen, die uns zur Umkehr einfach nötig sind. Das ist die Grundlage der wahren Buße. Ja, Sünde herzlich erkennen, bekennen, bereuen, verabscheuen und Leid darüber tragen. Ohne solche Höllenfahrt der Selbsterkenntnis ist die Himmelfahrt der Gottes- und Heilserkenntnis gar nicht möglich. Deswegen war auch Jesu Ruf der erste, was er sagt in Markus 1, tut Buße, denn das Evangelium und glaubt an das Evangelium. Das ist etwas Köstliches, wie es Luther sagt. Und ich habe selbst die Befreiung erfahren. Ja, auch manche Gedankensünden, die wir haben, die immer wieder so von hinten kommen, habe ich jetzt auch vor einem halben Jahr erlebt. Sieg habe ich erfahren über manche Dinge auch in Gedankenbereichen. Das ist kein Automatismus. Aber wir sind hier nicht auf einer Wolke Nummer 7, sondern der Teufel weiß genau, er hat 5000 Jahre Vorsprung und weiß genau, wie er uns doch kriegt, mit dem oder dem. Aber Jesus ist Sieger. Das müssen wir uns deutlich sagen und auch gesagt sein lassen. Noch einmal die 5 Punkte. Erkennen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Amen. Jetzt wollen wir von dem Lied Nummer 146, dass die Strophe 5, 4 und 5 noch nimm von uns. 146, Strophe 4 und 5.